Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Die rasant steigende Zahl von Bootsflüchtlingen im östlichen Mittelmeer sorgt in Zypern für immer größere Probleme. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Korrespondenten. Blicken danach auf die Südostflanke der NATO. In Rumänien haben gerade die Bauarbeiten für die größte NATO-Basis Europas begonnen. Und wir stellen Kosmos vor. Die neue grüne Partei in Griechenland will den Fluch der griechischen Grünen beenden, die bei Wahlen regelmäßig abgestraft werden. Lediglich gut 1 Million Einwohner hat die Inselrepublik Zypern und trägt dafür eine große Belastung. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl bearbeitet kein anderer EU-Staat so viele Asylanträge wie die Inselrepublik. Denn der Weg nach Zypern ist für die Menschen aus Afrika oder Asien leichter, preiswerter und ungefährlicher als andere Fluchtrouten. Rund 4000 Menschen hat Zypern schon seit Jahresbeginn registriert. Hochgerechnet auf die Größe Deutschlands entspräche dies 340.000 Anträgen. Allein in den vergangenen Tagen wurden mehrere hundert Menschen vor der Küste gerettet. Oliver Bimmelmann ist unser Korrespondent für Zypern. Herr Bimmelmann, wie gut ist die Insel auf diese Entwicklung vorbereitet?
Naja, das ist schon eine enorme Herausforderung für die Republik Zypern. Die erlebt einen nie dagewesenen Ansturm von Schutzsuchenden. Sie haben es ja angesprochen, seit Jahresbeginn 4000 Flüchtlinge. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum gerade mal knapp 80. Zehntausende, vielleicht Hunderttausende warten noch an der Küste des Libanon, wollen auch nach Zypern. Die Lage in Zypern ist angespannt und auch die Wortwahl von Zyperns Politikern wird allmählich drastischer. Von Invasion spricht Innenminister Ioannou. Er sagt, wir leben eine Invasion mit verfaulten, verrosteten Fischerbooten. Jeden Tag kämen neue Boote an und die Aufnahmelager Zyperns sind überfüllt. Es gibt im Süden zwei Flüchtlingslager mit Platz für maximal 2000 Menschen. Und die Geflüchteten, die prägen auch vielerorts das Straßenbild. Die allermeisten haben weder Unterkunft noch Arbeit, irren umher. Und wird berichtet von teils slumartigen Zuständen in einigen Städten der Insel. Und das sorgt auch für Unmut in der Bevölkerung. Das Thema Migration spielt auch im Europawahlkampf Zyperns eine große Rolle. Die ultranationalistische Partei ELAM erhält in Umfragen immer mehr Zustimmung.
Sie haben es gesagt, die Zahl der Versorgungsplätze auf der Insel ist begrenzt, auch die Zahl der Arbeitsplätze natürlich auf so einer kleinen Insel. Welche Perspektiven gibt es denn für die Geflüchteten auf Zypern?
Naja, die Perspektive, die Neuankommenden werden dort erstmal registriert, gesundheitlich untersucht und erhalten vorläufigen Schutz, wenn sie Asyl beantragen. Und sie bekommen vom zyprischen Staat etwas Sozialgeld. Aber die meisten sind dann erstmal auf sich alleine gestellt und, wie eben beschrieben, irren dann umher. Und die meisten Geflüchteten, für die ist auch klar, sie wollen gar nicht in Zypern bleiben. Das Sehnsuchtsziel ist die EU.
Was können Sie uns denn darüber sagen, warum der Südteil der ja seit mittlerweile 50 Jahren geteilten Insel vor allem das Ziel der Geflüchteten ist?
Naja, zum einen haben die Schleuser offenbar seit Jahresbeginn diese neue Route entdeckt vom Libanon aus übers Meer an die Südküste Zyperns. Das sind nicht mal 200 Kilometer. Diese Route wird jetzt stärker genutzt als die grüne Grenze, also vom türkisch besetzten Norden in den Süden Zyperns. Und ein gewichtiger Grund für viele Geflüchtete: im Süden gilt EU-Recht. Viele hoffen auf geregelte Asylverfahren. Das wird ihnen auch von vielen Schleusern versprochen, dass sie dann die Chance haben, im Rahmen der Verteilung der Asylberechtigten in ein anderes EU-Land zu kommen. Und ein weiterer Grund: im Süden Zyperns geht es der Wirtschaft relativ gut. Neben dem Geld vom Staat, das sie bekommen, können sie auch darauf hoffen, daneben vielleicht eine illegale Arbeit auf dem Bau oder in der Landwirtschaft zu ergattern, um irgendwie über die Runden zu kommen.
Heute Nachmittag wird ja im Europaparlament über den sogenannten Asylpakt abgestimmt, der die besonders betroffenen Mittelmeerländer entlasten soll. In Nikosia wiederum gab es gestern eine Krisensitzung der Regierung, auf der auch darüber gesprochen wurde, dass nun viele Menschen vom Libanon nach Zypern übersetzen. Sie haben das ja gerade schon gesagt. Lässt sich diese steigende Zahl von Flüchtlingen in Zypern vor allem eben mit den Folgen des Gazakrieges erklären?
Also laut Experten gibt es verschiedene Gründe, aber ein ganz großer Faktor ist die große Unsicherheit in der gesamten Region durch den mehr als 6 Monate dauernden Krieg im Gazastreifen. Ein Großteil der Geflüchteten, die in Zypern ankommen, sind Syrer, die aus dem Libanon kommen und Richtung EU wollen. Laut offiziellen Zahlen leben im Libanon aktuell 2 Millionen syrische Flüchtlinge, überwiegend illegal eingereist. Und das macht die Hälfte der Bevölkerung dort aus. Also die Lage auch da ist sehr angespannt. Das bringt den Libanon auch an die Belastungsgrenze und die Finanzhilfen der EU reichen nicht, sagt der Libanon. Zyperns Präsident Christodoulidis war am Montag daher auch zu Gesprächen in Beirut wegen des Flüchtlingsproblems. Er geht davon aus, dass die Zahl der Geflüchteten weiter steigt, solange der Krieg in Gaza andauert. Er hat mehr EU-Hilfe gefordert, auch für den Libanon. Vereinbart wurde bei den Gesprächen jetzt zwar eine bessere Zusammenarbeit beider Länder bei dem Thema, aber insgesamt gibt es da noch keine konkreten Ergebnisse.
Zypern ist ja auch und gilt als Hub für Hilfslieferungen in den Gazastreifen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war vor einem Monat deswegen in der Hafenstadt Larnaca in Zypern. Sie können auf uns zählen, was diesen Hilfskorridor anbelangt, hat sie damals gesagt.
I call on all the actors who have a role to play here to help this corridor deliver on its potential. One thing is for sure, you can count on us.
Soweit die EU-Kommissionspräsidentin. Herr Bimmelmann, wie sieht die Situation gut einen Monat nach diesem Besuch aus?
Naja, de facto gibt es auf dieser Route aktuell keinen Hilfskorridor mehr. Die beteiligten Hilfsorganisationen haben ihre Arbeit vorerst eingestellt seit dem tragischen Tod von 7 Helfern durch einen israelischen Angriff im Gazastreifen vergangene Woche. Und dieser Hilfskorridor stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Das war ein schwieriges Unterfangen, zum einen wegen der anhaltenden Kampfhandlungen und weil es dort vor Ort an der Küste von Gaza keinen Hafen gibt, wo der Frachter anlegen kann. Das Schiff Open Arms war ja im März von Larnaca in Zypern zur 400 Kilometer entfernten Küste von Gaza aufgebrochen. Im Schlepptau eine schwimmende Plattform mit 200 Tonnen Hilfsgütern, darunter Lebensmittel, Wasser, Medikamente. Aber es gab eben nur einen provisorischen Pier, von wo aus die Güter dann ausgeladen und verteilt werden konnten. Das galt als Testlauf für einen geplanten Hilfskorridor. Aktuell sind die USA daran, einen schwimmenden Hafen zu bauen an der Küste vor Gaza. Und Zypern wartet jetzt eben darauf, bis das fertiggestellt ist. Zypern geht davon aus, dass dieser künstliche Hafen noch vor dem Monat Mai fertig sein könnte.
Einschätzungen waren das von unserem Zypern-Korrespondenten Oliver Bimmelmann. Besten Dank. Man könnte es für ein eigenes Geburtstagsgeschenk halten. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der NATO-Mitgliedschaft hat Rumänien damit begonnen, neue Straßen anzulegen und andere Vorbereitungen zu treffen für den flächenmäßig größten NATO-Stützpunkt in ganz Europa. Die Pläne für den Ausbau der Luftwaffenbasis Michail Kuganitschano bei Konstanta an der Schwarzmeerküste stammen noch aus der Zeit vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Aber dieser Krieg in der rumänischen Nachbarschaft hat die Bedeutung Rumäniens für die Verteidigung Europas noch einmal deutlich erhöht. Die NATO-Südostflanke ist für die Militärs nicht nur wegen der Patrouillenflüge über dem Schwarzen Meer von größter Bedeutung. Wie die Rumänen darauf blicken, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Reimer Wagner. Er ist Leiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Rumänien. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Wagner.
Guten Morgen aus Bukarest.
Herr Wagner, rund 10.000 NATO-Soldaten sollen in ein paar Jahren Dienst tun auf der Luftwaffenbasis am Schwarzen Meer. Welche Bedeutung hat der Ausbau dieses Militärareals für die rumänische Politik?
Die rumänische Politik, können wir sagen, bejubelt eigentlich das. Schon vor dem Krieg hat Rumänien immer mehr verstärkt eine stärkere NATO-Präsenz über Truppen in Rumänien verlangt. Dies passiert jetzt. Und wie Sie schon gesagt haben, das rumänische Parlament hat den 20. Jahrestag des NATO-Beitritts auch feierlich begangen. Es wurde eine Erklärung, gemeinsame Erklärung abgegeben. Und alle Parteien, also auch die Opposition, auch die Regierungsparteien, haben eigentlich diesen Schritt in der Erklärung begrüßt. Sogar die AfD-ähnliche rumänische AUR hat gesagt, Rumänien müsste seinen Verpflichtungen in der NATO verstärkt nachkommen. Also gibt es einen politischen Konsens in Rumänien für NATO und für die militärische Präsenz.
Und welche militärische Bedeutung hat diese Basis am Ende für die NATO? Welche Rolle wird sie spielen?
Wir sehen gerade jetzt die Sea Shield, eine NATO-Übung, wo 2200 Militärangehörige dabei sind, eine internationale Übung, wo im Schwarzmeerraum, aber auch im Donaudelta geübt wird, mit Flussschiffen, mit Seeschiffen, mit Flugzeugen und Booten, weil jüngst sind ja auch russische Drohnen von der Ukraine abgeschossen worden und die sind auf rumänischen Grund gefallen. Also es hat auch eine starke militärische Komponente und Verteidigungskomponente, für das sich Rumänien vorbereitet.
Auf einer anderen Basis in Rumänien wurde ein Schulungszentrum für F-16 Kampfjet-Piloten eingerichtet, das auch für ukrainische Soldaten vorgesehen ist. Ist das unumstritten im Land?
Das ist unumstritten. Wir haben viele NATO, nicht nur bei Chinku und in Konstanza, sondern auch in nahen Klausenburg. In Hermannstadt wird gerade die Kommandozentrale für die Ostflanke, die Gebäude werden jetzt fertig gebaut. Und die Rumänen sind dafür. Wir sehen, dass bis 2025 von 1000 Soldaten, da auch auf 4000 Soldaten aufgestockt werden soll. Von 17 Leclerc-Panzern will Frankreich 50 Leclerc-Panzern da entsenden. Und da haben wir französische NATO-Führung bei Chinku.
Stichwort Frankreich. Neben den USA, die an dieser Schwarzmeerbasis eine große Rolle haben, übernimmt eben auch, Sie haben es gesagt, Frankreich einen wichtigen Teil der militärischen Lasten in Rumänien. Insgesamt 1000 französische Soldaten wurden nach Beginn des Ukraine-Krieges im Zuge einer NATO-Operation nach Rumänien verlegt. Ja, das ein Land, das Frankreich schon alleine wegen der Sprache näher steht als andere Staaten an der Ostflanke. Rechnen Sie damit, dass die Franzosen dauerhaft im Land bleiben?
Ja, also der Plan wurde genau vor einer Woche, auch in diesen 20 Jahren, das war, glaube ich, ein französischer General, der auch gesagt hat, dass auf 4000 der General Loïc Girard, stellvertretender Kommandeur der multinationalen Division Südost der NATO, dass man 2025 auf 4000 und eigentlich auf eine Brigade aufstockt.
Russland wiederum hat natürlich diese erhöhte NATO-Präsenz in Rumänien scharf kritisiert. Wie groß ist die Angst in Rumänien bei den Menschen davor, ja, dass das Land Opfer einer russischen Aggression werden könnte?
Das Umfrageinstitut IRES hat anlässlich dieser 20 Jahre NATO auch eine Umfrage unter den Rumänen geführt. Und die Rumänen zeigen sich ein bisschen kriegslustig, könnte man fast sagen. Wir haben 44 der Befragten wollen eine Pflichtarmee und 38% der Männer geben an, dass sich als Freiwillige bzw. Reservisten melden würden, um ihr Land im Falle eines Krieges zu verteidigen. 64% sind übrigens für einen NATO-Beitritt der Ukraine. Was allerdings auch die Umfrage zeigt, ist, dass die Rumänen überwiegend über 50% für die NATO sind, aber wenig über die NATO selber wissen. Es sind etwa 36% der Befragten, die besorgt waren über die Möglichkeit, dass Rumänien in den kommenden Jahren einen militärischen Konflikt verwickelt wird. Jeder vierte Rumäne gibt an, dass er darüber ziemlich besorgt ist, während 4 von 10 Befragten nicht oder überhaupt nicht beunruhigt sind. Aber viel größer ist die Angst um die Lebenserhaltungskosten und um die Armut.
Herr Wagner, wir müssen zum Ende kommen. Vielen Dank, sagt Reimer Wagner, er ist Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Rumänien. Besten Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank.
Ein Jahr nach der letzten Parlamentswahl werden die Griechen Anfang Juni für die Europawahl erneut an die Urnen gerufen. Eine Denkzettelwahl für die Regierung ist nicht zu erwarten. Die Umfragewerte der konservativen Nea Dimokratia von Regierungschef Mitsotakis sind stabil. Die Linke ist dagegen zersplittert. Grüne Parteien sogar jenseits der Messbarkeitsschwelle. Nicht einmal 1% der Stimmen erhielten grüne Parteien zusammen bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr. Trotzdem hat sich jetzt in Griechenland eine neue grüne Kraft gegründet. Kosmos heißt sie und sie hat sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben. Unter dem hatte der Mittelmeerstaat zuletzt besonders zu leiden. Der Anstoß für die Parteigründung, berichtet Moritz Pompel, kam aber von einer Politikerin, die im Ausland Karriere gemacht hat.
Maria Vassilakou war lange in einer der grünsten Städte der Welt tätig, in Wien als Vizebürgermeisterin und unter anderem für das Thema Klimaschutz zuständig. Jetzt sieht sie ihre politische Zukunft in ihrer zweiten Heimat in Griechenland. Die Klimaextreme letztes Jahr haben sie in ihrem Entschluss bestärkt.
Griechenland wird im wahrsten Sinne des Wortes gebeutelt. Denken wir an die riesigen Brände der vergangenen Sommer, die ganze Teile Griechenlands vernichtet haben, an die einmaligen Fluten, unter denen ganze Dörfer unter Wasser standen und natürlich die Tausenden von Existenzen, die ruiniert wurden. Schlussendlich geht es darum, eine neue politische Kraft ins Leben zu rufen.
Diese neue politische Kraft heißt Kosmos. Vassilakou ist eine von 3 Gründungsmitgliedern. Zuletzt in Athen haben sie ihre Ideen vorgestellt. Motto: Eine andere Welt ist dringend nötig und absolut machbar. Die Wirtschaft soll klimafreundlich und nachhaltig werden. Gleichzeitig soll Griechenland sozial gerechter werden, sagt Petros Kokkalis. Der hat bis vor kurzem noch für die linke Syriza-Partei im EU-Parlament gesessen. Und jetzt eben für Kosmos als Mitbegründer der neuen Grünen. Die Menschen in Griechenland arbeiten am längsten und haben gleichzeitig die niedrigste Kaufkraft. Sie haben das teuerste Internet und die gefährlichsten Eisenbahnen. Sie vertrauen der Demokratie am wenigsten und glauben nicht, dass der Staat sie vor Klimakatastrophen schützen kann. Die Statistiken bestätigen, dass die Klimaereignisse letztes Jahr besonders verheerend waren in Griechenland. Immer noch warten viele Menschen auf versprochene Hilfszahlungen, etwa um ihre Häuser wieder aufzubauen, nachdem sie von Waldbränden oder Wassermassen zerstört worden sind. Doch gleichzeitig zeigt sich, an der Wahlurne spielt die Klimakrise bisher eine völlig untergeordnete Rolle. Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen letzten Sommer war so gut wie frei von Themen wie Klimawandel, regenerativen Energien oder nachhaltiger Wirtschaft. Stattdessen spielen alltägliche Probleme wie niedrige Gehälter und Renten, teure Mieten oder schlechte Gesundheitsversorgung die größte Rolle für die Griechinnen und Griechen. Der Politologe Josif Botezagias von der Ägäis-Universität sagt dazu: Das passt im Grunde überhaupt nicht zusammen. Wenn es um den Planeten als Ganzes geht, sagen alle Griechen, der Klimawandel ist das drängendste Problem. Aber wenn es um Griechenland geht, ist es plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Entsprechend wenig Chancen räumt er der neuen grünen Partei bei den nächsten Wahlen ein, zumal die sozialen Themen auch von den anderen Parteien abgedeckt werden. Man würde erwarten, dass jetzt, wie in anderen Ländern auch, vermehrt junge, gebildete Menschen für die Grünen wählen. Aber in Griechenland sehen wir das bisher nicht. Es liegt auch an hausgemachten Problemen. Kosmos ist die 3. grüne Partei, für die sich Griechinnen und Griechen jetzt entscheiden können. Sprich, die Grünen sind zerfasert und uneins. Das verwirrt die Wähler, glaubt Botezagias. Kosmos-Mitbegründerin Maria Vassilakou glaubt trotzdem an ihre Chance.
Man versteht hier, dass die extreme Hitze und auch die extreme Regenfälle nicht gottgewollt sind, sondern schlussendlich das Ergebnis einer verfehlten Politik und dass das Land konkrete Lösungen braucht.
Das Ziel für Kosmos lautet erstmal, einen Europaabgeordneten dazu zu gewinnen nach den Europawahlen am 9. Juni.
Der Beitrag war das von Moritz Pompel. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.